Inforadio Podcast.
Wenn sich die NATO-Verteidigungsminister heute zusammenschalten, geht es vor allem um eines, ums Geld, um unser Geld, die Steuern. Es gilt nach wie vor das Ziel, die Mitgliedstaaten sollten 2% ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben. Tatsächlich steigen die Rüstungsausgaben seit 7 Jahren, aber nur 9 der 30 NATO-Länder haben diese 2% erreicht, unter anderem Deutschland nicht, aber auch nicht die USA. Claudia Major leitet die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Schönen guten Tag, Frau Major.
Guten Tag.
Normalerweise werden Mittel für konkrete Projekte angefordert. Wir brauchen neue Drohnen oder Kampfflugzeuge oder etwa für den Afghanistan-Einsatz. Warum dieses pauschale Gießkannenbestellprinzip?
Also ich glaube, ich würde nicht von Gießkanne sprechen, sondern eher von einer Grundsatzentscheidung. Wie viel ist uns, Deutschland in diesem Falle, Verteidigung eigentlich wert? Also wie viel ist uns der Schutz von dem, was wir in Deutschland und in Europa aufgebaut haben, von der freiheitlichen Grundordnung bis zu unserem Wirtschaftssystem? Wie viel sind wir bereit, in den Schutz von diesem System zu investieren? Und die andere Frage ist, stehen wir eigentlich zu dem Solidaritätsversprechen, das wir unseren Partnern in der NATO und in der EU gegeben haben? Nämlich, dass wir im Krisenfall sie unterstützen. Einer für alle, alle für einen.
Aber das klingt ja so, als sollten wir Geld für Solidarität ausgeben. Aber das muss doch einen Sinn ergeben, wenn ich das Geld ausgebe. Sind die Armeen unterfinanziert?
Wir geben ja Geld nicht für Solidarität aus, sondern wir geben Geld aus, weil sich unserer Meinung nach die Sicherheitslage um Europa von Russland bis zum Nahen Osten und China verschlechtert hat. Und da müssen wir uns fragen, sind wir dafür gut aufgestellt? Wir versprechen ja immer wieder regelmäßig, dass wir uns schützen können. Aber können wir es dann auch? Und das können wir nur zu bestimmten Teilen, unter anderem auch, weil wir unsere Armeen in den letzten Jahren systematisch kaputt gespart haben. Nach dem Kalten Krieg wurden die Armeen gekürzt, gab es auch gute Gründe, weil sich die Sicherheitslage verbessert hatte. In der Finanzkrise 2007, 2008 wurden sie fundamental zusammengespart. Und diese Modernisierungsrückstände, die Ausrüstungslücken, die Personallücken, die versuchen wir seit 2014, Annexion der Krim und auch dem stärker werden des Terrorismus, wieder zu schließen. Aber das lässt sich nur über lange Zeiträume machen. Das heißt, wir haben momentan Armeen, die in vielen europäischen Staaten ausgedünnt sind, zusammengespart sind und nicht voll einsatzfähig sind.
Wir hören ja in der Tat gerade von der Bundeswehr immer wieder, dass da Geräte nicht funktionieren, Hubschrauber nicht fliegen und so weiter. Wir kennen diese Litaneien. Aber oft wird das zurückgeführt auf Fehler bei der Beschaffung. Steht da also nicht die Gefahr, wenn wir noch mehr Geld reinstecken, dass da noch mehr versickert?
Es gibt auf jeden Fall Probleme bei der Beschaffung. Das ist gerade bei der Bundeswehr ein großes Problem. Aber das löst ja unser Sicherheitsproblem nicht. Das heißt, die Herausforderungen, die ich eben benannt habe, von Russland über Nahen Osten, Saal, also China, die bleiben ja trotzdem bestehen. Das heißt, wir müssen die Beschaffungsprobleme angehen. Wir müssen diese Prozesse verbessern. Aber es kann ja nicht heißen, weil die Beschaffung nicht funktioniert, kümmern wir uns nicht um eine gute Ausrüstung für unsere Soldaten. Das ist ja auch noch eine Frage, die dahinter steht. Wenn wir Bundeswehrsoldaten nach Mali oder Afghanistan schicken, ist es unsere Verantwortung, sie angemessen auszustatten.
Dann sollten sie funktionierende Waffen haben, in der Tat. Linke Kommentatoren sagen, dahinter stecken doch die Lobbyisten der Rüstungsindustrie oder von Dienstleistern wie Halliburton. Ist das berechtigt?
Natürlich gibt es Lobbyisten und es gab viele Skandale in der Vergangenheit. Das muss man gar nicht kleinreden. Allerdings muss man auch sagen, dass gerade in Deutschland der Beschaffungsprozess stark institutionalisiert ist und auch der Bundestag dort gerade bei großen Beschaffungsvorhaben viele Kontrollrechte hat. Aber ich würde die Frage trotzdem nochmal anders stellen. Sind wir uns in der Gefahreneinschätzung einig oder nicht? Sehen wir Russland als Herausforderung oder Bedrohung an nach der Intervention im Donbass, in Syrien, dem Bruch des INF-Vertrags, den Cyberangriffen? Glauben wir, dass Terrorismus eine Herausforderung für Europa ist? Wir denken an die Anschläge in Frankreich. Sehen wir China mit seinen Machtstäben als Herausforderung? Und wenn wir das so sehen, dann müssen wir überlegen, wie wir reagieren. Da ist Militär nur ein kleiner Teil. Da muss mit Politik, Diplomatie, Wirtschaft auch gehandelt werden. Aber gerade wenn unsere Konkurrenten die militärische Dimension mitdenken, müssen wir sie letztlich auch mitdenken.
Kann es da sein, dass die NATO Donald Trump vermissen wird? Denn der drängte ja vehement auf mehr Geld und Konfrontation.
Also ich persönlich vermisse ihn überhaupt nicht. Und es ist, glaube ich, auch immer gut, nochmal daran zu erinnern, dass das Versprechen der NATO-Staaten, alle NATO-Staaten haben sich 2014 darauf geeinigt, dass sie ihre Verteidigungsausgaben erhöhen möchten auf 2% ihrer Wirtschaftskraft. Diese Entscheidung ist vor Trump gefallen. Das hat also keinen Trump-Effekt. Trump war wichtig, weil er einfach den Europäern vor Augen geführt hat, wie sehr sie von den USA abhängig sind und sie zum Nachdenken angeregt hat, was wir eigentlich als Europäer selber können müssen, wenn die Amerikaner mal nicht mehr da sein werden.
Inforadio Podcast.